Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Matthias Frieber. Schönen guten Abend. Das erste Hauptrundenspiel der deutschen Handballnationalmannschaft bei der WM in Ägypten war direkt das Wichtigste. Gegen den amtierenden Europameister Spanien hieß es am Ende 28-32. Thorsten vom Wege ist mir dazu jetzt zugeschaltet. Mitte der zweiten Halbzeit, da führte die deutsche Mannschaft mit 3 Toren Vorsprung. Was ist danach schiefgelaufen?
Ja, das war ein kollektiver Blackout. Das muss man so deutlich sagen. Danach passierte eigentlich noch gar nicht so viel. Mal abgesehen davon, dass der junge Juri Knorr 2 Fehlabspiele machte am Kreis, aber davor hat er eben 3 glänzend durchgesteckt, auch an den Kreis. Und dann kamen die Spanier heran und dann verloren auch die etablierten und die schon gestandenen Spieler so ein bisschen die Nerven. Gensheimer fällt mir da ein mit einem Tempo-Gegenstoß, den er neben das Tor legt. Auch auf der anderen Seite Kastening, gut, das ist noch ein junger Mann, der eben auch freistehend nicht trifft, obwohl der ansonsten zu den Treffsichersten zählte. Und so haben die Spanier sich dann Tor um Tor abgesetzt und haben ihre ganze Routine in die Waagschale geworfen. Und am Ende könnte man konstatieren, wenn es nicht Handball, sondern Boxen war, die waren zwar angenockt, aber sind nicht umgefallen, sondern zurückgekommen und haben dann den Deutschen den K.O. versetzt und das binnen kürzester Zeit.
Ist das Problem der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier die Inkonstanz?
Ja, auf jeden Fall. Aber die kann ja auch nicht da sein, diese Konstanz. Woher soll sie kommen? Fehlt die halbe Mannschaft. Wir haben ja mit den Ausfällen verletzungsbedingt oder eben durch die Absagen eben komplett umbauen müssen. Der Innenblock ist nicht mehr der, der er war. Da fehlen eine Menge an Erfahrung und da sind eben auch junge Leute, die teilweise mit dabei sind oder auch Spieler, die ansonsten vielleicht eher in der zweiten Reihe stehen. Und dann triffst du auf den Europameister, auf die erfahrenste und ballsicherste Mannschaft der Welt. Naja, und dann hast du natürlich größte Schwierigkeiten, wenn du Fehler machst.
Jetzt gibt es noch 2 Hauptrundenspiele gegen Polen und Brasilien für die deutsche Mannschaft. Das Turnier ist aber eigentlich gelaufen, oder?
Nee. Es gibt tatsächlich noch eine Rechnung, die gar nicht so wild ist, denn wenn Polen beispielsweise gegen Ungarn gewinnen sollte am Samstag, dann sollte man die Koffer mal noch nicht packen, dann könnte man nämlich mit einem eigenen Erfolg gegen die polnische Mannschaft auf 6 Punkte stellen. Wir gehen mal davon aus, dass man gegen Brasilien gewinnt und dass die Ungarn gegen die Spanier nicht gewinnen und dann hast du plötzlich so eine kleine Rechnunggruppe mit 3 Mannschaften a 6 Punkten, da würde noch was gehen, aber da ich ja jetzt schon jede Menge Konjunktiv da reingeworfen habe, kann es auch so sein, dass die deutsche Mannschaft praktisch noch einen Nackenschlag bekommt vor dem Spiel gegen Brasilien am Samstag, in dem sie erfährt, dass die Ungarn auch gegen die Polen gewonnen haben, dann können sie wirklich den Koffer aufklappen und die Sachen reintun.
Also Samstag wissen wir mehr, Thorsten vom Wege live zum 28-32 gegen Spanien. Dankeschön. Von der WM in Ägypten zum Wintersport nach Südtirol zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Antholz stand ein 15-Kilometer Einzelrennen der Frauen an, bei dem Janina Hettich das beste Ergebnis ihrer Karriere erzielte. André Siems berichtet.
Ein Treffer fehlte ihr noch, dann wäre Janina Hettich zum ersten Mal in ihrer Biathlon-Karriere im Weltcup auf dem Podest gestanden. Aber ausgerechnet der 20. ging daneben. Hettich kassierte damit eine Strafminute und wurde trotzdem hervorragende 5.
Ich hatte gerade immer so ein bisschen mit meinem letzten Schuss, weil der war wirklich unnötig, den daneben zu schießen. Aber ich bin trotzdem mega happy mit Platz 5 und einer guten Leistung auf der Loipe. Echt super.
Es schneite in Antholz und viele der Favoritinnen kamen am Schießstand mit den Verhältnissen nicht klar. Nicht so die beiden Jüngsten im deutschen Team, denn auch Marion Deigentesch schoss nur einmal daneben und kam als tolle 11. durch, direkt vor Vanessa Hinz, die damit genauso wie Deigentesch die halbe WM-Qualifikation hat. Die Beste des Tages war eine Österreicherin. Lisa Theresa Hauser holt sich ihren ersten Weltcupsieg.
Alle Fußballvereine und Verbände in den neuen Bundesländern sind im übergeordneten Nordostdeutschen Fußballverband zusammengefasst. Zum kommissarischen Präsidenten des NOFV wählte das Präsidium heute Hermann Winkler. Lars Becker über die Wahl.
Der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes ist bereits im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit der 14 stimmberechtigten Präsidiumsmitglieder und Ausschussvorsitzenden gewählt worden. Als Nachfolger des Anfang Dezember überraschend verstorbenen Erwin Buga wird der frühere CDU-Politiker Winkler den NOFV vorerst kommissarisch bis zum ordentlichen Verbandstag im kommenden Jahr führen. Dann wählen die Delegierten der 6 Landesverbände einen neuen Präsidenten. Mit der Wahl zum Regionalchef wird Winkler auch zum Vizepräsidenten des Deutschen Fußballbundes aufrücken.
IOC-Präsident Thomas Bach hat in einem Interview mit der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo erneut bekräftigt, dass die Olympischen Sommerspiele am 23. Juli beginnen sollen. Es gäbe dafür keinen Plan B, so Bach. Derweil kritisiert Kentaro Iwata, einer der führenden Seuchenexperten Japans, die Regierung scharf. Mehr dazu von Katrin Erdmann.
Schon vergangenen Winter hatte der Seuchenspezialist von der Kobe-Universität der Regierung bescheinigt. Es reden zu viele Bürokraten, Experten werden zu wenig gehört. Daran hat sich aus Sicht von Iwata offenbar wenig geändert, wie er in einem Interview mit der Agentur Reuters sagt. Ich muss leider sagen, Japans Antwort auf das Virus in den vergangenen Monaten ist total missglückt. Denn es gab letztes Jahr genügend Chancen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, als es die sogenannte zweite Welle im Juli gab. Im August und September gab es den Trend, das Virus komplett einzudämmen, so wie es Taiwan und Südkorea oder China gemacht haben. Dann hätten wir jetzt möglicherweise ein Corona-freies Land. In Japan waren die Zahlen bis November rückläufig, sind seitdem aber sehr schnell angestiegen. Derzeit kommen täglich rund 5.000 bis 6.000 Neuinfektionen hinzu, viele davon in der Hauptstadt Tokio. Die Krankenhäuser sind trotz der im Verhältnis zu vielen anderen Ländern der noch niedrigen Zahlen völlig überlastet. Und unter diesen Umständen wolle man jetzt um jeden Preis die Olympischen Spiele ausrichten? Könne und sollte man das wirklich riskieren? Kentaro Iwata von der Kobe-Universität hat seine Zweifel. Gegenwärtig ist die Gefahr größer als vor einem Jahr. Also warum müssen dann Olympische Spiele stattfinden, die letztes Jahr wegen der Infektionsgefahr abgesagt wurden, jetzt, wo das Infektionsrisiko dieses Jahr viel höher ist? Doch Japans Premierminister Suga hat im Parlament gerade noch einmal bekräftigt, die Spiele sollen stattfinden. Die Regierung setzt dabei auch auf den Impfstoff. Der ist zwar noch gar nicht in Japan angekommen, aber Ende Februar soll es losgehen. Bis Ende Mai, Anfang Juni sollen alle geimpft sein. Japan hat rund 125 Millionen Einwohner.
Und am Ende dieser Ausgabe von Sport Aktuell schauen wir jetzt noch nach Griechenland. Die Vorwürfe, die Seglerin Sofia Bekatoru erhebt, könnten kaum schwerer wiegen. Ein Funktionär soll sie vergewaltigt haben im Jahr 1998. Bei einer Online-Tagung des griechischen Sportministeriums zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport erzählte sie jetzt ihre Geschichte und löste eine Debatte in Griechenland aus, wie Rodothea Seralidou berichtet.
Bei einer Wettkampfreise habe ein hochrangiger griechischer Sportfunktionär sie in sein Hotelzimmer gelockt. Sie habe sich nicht wehren können. Bekatoru war damals 21 Jahre alt und am Anfang ihrer Karriere.
Wir waren mit meiner Mitseglerin Emilia gerade unserem Traum einen Schritt näher gekommen, an den Olympischen Spielen in Sydney teilzunehmen. Ich habe befürchtet, dass ich, wenn ich was sagen würde, alles ruinieren würde. Ich hätte auch niemals mit meinen Eltern darüber sprechen können. Die hätten mir verboten, mit dem Segeln weiterzumachen.
Deshalb habe sie geschwiegen. Erst jetzt hat sie den Mut gefasst, öffentlich über ihre Vergewaltigung zu sprechen. Die griechische Spitzensportlerin löste damit eine Welle der Solidarität aus und brachte eine MeToo-Bewegung in Griechenland ins Rollen. Immer mehr Athletinnen gehen inzwischen an die Öffentlichkeit und reden über ihre Erlebnisse, darunter die Ex-Wasserballspielerin Manja Bikov, die Schwimmerin Rabea Iatridou, die Leichtathletin Niki Bakoyani. Sie reden nun über die sexuelle Belästigung, die sie im Laufe ihrer Sportkarriere erlebten, von Verbandsfunktionären und Sportärzten. Die Lehren aus dem Fall Bekatoru bestärkten ihn in seinen Kampf gegen die festgefahrenen Machtstrukturen in den Sportverbänden, sagt der griechische Sportminister Lefteris Avienakis. Denn diese Strukturen würden sexuelle Belästigung im Sport oft erst möglich machen, sagt er.
Dass die Funktionäre in den Verbänden lange Zeit einen Posten innehaben, gibt ihnen ein Gefühl der Macht. Ich bin Sofia dankbar, dass sie uns durch ihre Aussagen hilft, den Sport von solchen Menschen zu befreien. Es ist an der Zeit, dass frischer Wind in die Verbände kommt. Und in Zukunft wird im Vorstand aller Verbände auch ein Vertreter der Sportlerinnen und Sportler sitzen und ein Stimmrecht haben.
Das soll die Stellung der Sportlerinnen stärken, sagt der Minister. Sie sollen gegen Funktionäre aussagen können, ohne Angst zu haben, dass dies das Ende ihrer Karriere sein könnte. Auch der von Bekatoru Beschuldigte hat lange Zeit im griechischen Segelverband mitgemischt. Er musste jetzt, nach Bekatorus Enthüllungen, zurücktreten. Der Beschuldigte weist alle Vorwürfe von sich und spricht von Verleumdung. In einem schriftlichen Statement bittet er zusätzlich die Öffentlichkeit,
aus Respekt vor meinen Kindern und Enkelkindern alles zu unterlassen, was meiner Familie weiteren Schaden zufügen würde, und meine Aussagen vor allen zuständigen Instanzen abzuwarten.
Auch wenn die mutmaßliche Tat mittlerweile verjährt ist, die Staatsanwaltschaft hat im Fall Bekatoru eine weitreichende Untersuchung eingeleitet, in der Hoffnung, dass auch andere Athletinnen aussagen zu Taten, die vielleicht nicht so weit zurückliegen, sodass die Täter in diesen Fällen auch strafrechtlich belangt werden können.
berichtet Rodothea Seralidou aus Griechenland. Ganz am Ende noch ein Ergebnis aus der Basketball-Euroleague. Der FC Bayern München verliert bei Olympia Mailand mit 51:75. Ich bin Matthias Friebe, verabschiede mich von Sport Aktuell und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.